Es folgt aus der Edition Vincent Klink, herausgegeben von Wiglaf Droste und Vincent Klink, das viermal im Jahr erscheinende kulinarische Literaturmagazin Häuptling eigener Herd.
Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine.
Manchmal muss man seine Bohem ausleben. Jeden November fragt mich die Spezialbuchhandlung und Antiquariat Buchgourmet in Köln um den Betrag von guten runden 50 Euro an, im Gegenzug für gerade mal 4 seltsamformatige Hefte seltsamen Namens, Häuptling eigener Herd, von ca. 120 Seiten, welche mich irgendwann im Laufe der nächsten 12 Monate erreichen werden und die man im Allgemeinen innerhalb einer langen Badewannensitzung durchliest. Doch sie sind es wert. Schon wegen der hübschen Überraschung, alle paar Monate im Briefkasten ein sorgfältig verpacktes Heft in einer Art überlangem A4-Format zu finden, jedes Mal in einer neuen, gebrochenen Farbe, hellblau, türkis oder komisch grün, verziert von Karikaturen und mit dem äußerst sympathischen Leitspruch »Wir schnallen den Gürtel weiter«, mein Motto. Erdacht wurde diese hedonistische Kampfschrift von Vincent Klink und Wiglaf Droste, immer im Heft auch in Doppelfunktionen als Herausgeber und Autoren, die auf dessen Seiten ungehemmt subjektiv Autoren einladen, meist zu einem Schwerpunktthema à la Bier, Milch, Brot, Wurst und so weiter, Geschichten, Gedichte, tiefgründige Spinnereien oder amüsant geschriebene Abhandlungen zur Biochemie der themengebenden Verzehrartikel zu schreiben. Das Ganze jedes Mal brillant illustriert von Karikaturisten, die sicher namhaft, aber seitdem ich keine satirischen Monatszeitschriften mehr lese, für mich jedes Mal eine zwerchfellversehrende Überraschung sind. Das zusammen ergibt ein Leseerlebnis, das mit dem in der Einführung sogenannten kulinarischen Literaturmagazin, wenn nicht völlig falsch, so doch völlig unzureichend beschrieben ist. Den beiden Herausgebern, Wiglaf Droste, bekannt als Misanthroph und Genießer, was aus eigener Erfahrung gar nicht anders geht, sowie Kolumnenschreiber für die Taz, und Vincent Klink, der kleine, frohrunde schwäbische Sternekoch, der im Mittagsmagazin der ARD sehr entspannt erklärt, dass man die Brühe auch auf einmal zum Risotto Reis schütten kann, durchmacht gar nichts. Diesen beiden ist zusammen mit ein paar Mitstreitern, die hinter den Kulissen sehr innovativ am Layout und offensichtlich professionell an Redaktion und Vertrieb arbeiten, mit einer kleinen Schnapsidee ein großes Lesevergnügen über Essen, Trinken und der Liebe zu beidem gelungen. Indem sie jedes Heft wie ein gutes Essen angehen, beste Zutaten, einige Freunde und sich bloß nicht sklavisch ans Rezept halten, schaffen sie eine einzige Atmosphäre von gemütlicher Professionalität. So schreibt Vincent Klink in der letzten Ausgabe ungehemmt, dass es nicht ganz einfach war, das Heft mit Geschichten von und überm Fisch zu füllen, und man sieht Herrn Klink förmlich vor sich, wie er genussvoll bei einem Fläschchen Riesling fröhlich vor sich hin prokrastiniert, die Deadline für ein paar Stunden zu vergessen, um sich lieber seiner Frau und ein paar Blutwurstschnittchen zu widmen. Und wie man in der Küche auch mal den ranlässt, der zu wenig Salz und Butter ans Kartoffelpüree macht, aber sonst ein cooler Typ ist, liest man auch im Häuptling eigener Herd, mal eine Geschichte nicht ganz auf höchstem literarischen Niveau, aber sie passt. Sie ist von einem ganz offensichtlich sympathischen Menschen geschrieben, einem Freund der Herausgeber ganz sicher, und so ist er auch der unsere. Dazu gibt es Rezensionen von Büchern, die sich im weitesten Sinne mit Essen und Trinken befassen, und als willkommenen Quell der Inspiration lässt Vincent Klink auf den letzten Seiten des Heftes dann immer noch ein paar heftthematisch passende Rezepte gucken, fast immer simpel, aber ohne jede Tim-Melzernde Anbiederung, wie zum Beispiel Entenkonfit. Man nehme eine möglichst fette Bavarie-Ente, zwei Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, eine Messerspitze Muskat, eine Messerspitze Kardamom, einen Teelöffelchen Thymianblättchen, eine Messerspitze Nelke, Piment, einen halben Liter Rotwein, eine halbe abgeriebene Zitronenschale und einen Teelöffel frisch gemahlenen schwarzen Pfeffers. Die Ente hat in der hinteren Öffnung Fettflomen, auch sonstiges Fett vom Hals und so weiter wird klein gehackt und in einer großen Kasserole geschmolzen. Die Ente in Beinen und in walnussgroße Würfel schneiden, die Zwiebeln und den Knoblauch klein schneiden und zum Entenfett geben. Wenig später kommt das Entenfleisch, an dem wir die Haut unbedingt dranlassen, in den Topf. Vollgas, alles soll bräunen. Mit Rotwein ablöschen und mit den Gewürzen abschmecken. 20 Minuten weich kochen, bei einer deutschen Ente die doppelte Zeit. Alle Flüssigkeit sollte eingekocht sein. Ist das Fleisch weich und sind die Zwiebeln verkocht, mit Salz abschmecken und in eine Kastenform, Terrinenform oder Porzellanschüssel abfüllen. Mit einer langen Gabel immer wieder in der Form stochern, die Fleischstückchen nach unten drücken, sodass alles Fett an die Oberfläche tritt. Diese Schicht Fett konserviert die Terrine. Mit Klarsichtfolie verschließen, nun ist das Konfit doppelt gesichert. Im Kühlschrank ist diese Terrine mindestens 4 Wochen haltbar. Zum Anrichten schneidet man mit einem scharfen Messer leicht schief kräftige Scheiben aus der Terrine. Und wem jetzt noch nicht der Zahn tropft, schaue bitte auf unserer Webseite studiob.falschgold.net vorbei. Die Rubrik Falschgold kocht hält dort die passenden Bilder aus des Rezensenten eigener Küche bereit.
If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one for long. Oh, I haven't got
Häuptling eigener Herd, Heft 24. Lecker schottisch essen gehen, von Martin Weber. Das Entscheidende bei einem Sieb sind die Löcher. Das Sieb, das ich meine, kann man allerdings nicht anfassen. Weder an dem einen noch an dem anderen Ende befindet sich ein Stiel. Ja, man kann ohne weiteres sagen, es hat überhaupt nichts Haptisches, denn es ist das Großstadtsieb. Und das mag aufs erste Hören etwas komisch klingen. Deshalb sei zur Erklärung gesagt, dass ich zweimal im Monat immer wieder freitags Schallplatten auflege. Ich tue dies mit Leidenschaft und seit mehr als 10 Jahren in einer Musikbar im belgischen Viertel in Köln. Schallplatten auflegen in eben jener Musikbar macht Laune. Man kann sich selbst und andere bespaßen. Während des Schallplattenauflegens wird naturgemäß tüchtig getrunken. Auflegen ohne Trinken geht gar nicht. Nicht nur, aber auch, weil man mit steigenden Pegel immer besser findet, was man da gerade macht. Und dann die letzte Schallplatte der Nacht rotiert. Der Mond geht bald unter und die Trinkersonne strahlt noch immer kräftig. Wandert der Blick langsam, aber doch extrem ergebnisorientiert zur Thekenfachkraft. Die guckt, oh Glückesgeschick, genauso ergebnisorientiert zurück. Und so wissen wir beide, was das Gebot der nächtlichen respektive frühen Stunde ist. Unser gemeinsamer Wunsch hat 7 Buchstaben. Und weil wir nicht nur willens, sondern auch noch in der Lage sind, eine klitzekleine Fußmarsch auf uns zu nehmen, wissen wir, wo der trunkene Ausflug endet. Wir wollen Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ach was, Fleisch. Und deshalb gehen wir lecker schottisch essen. Wir gehen zu McDonald's. Ja, ich scheue und schäme mich nicht zu gestehen, McDonald's. Zu dem Restaurant mit dem albern geschwungenen gelben M auf rotem Grund. Zu der Insignie des endlos Fressfließbandes. Zum wahren Höllentor der Esskultur. Zur Pforte des lauwarmen Geschmacks. Womit wir dann, nicht ganz ohne Umwege, aber trotzdem punktgenau wieder da gelandet sind, wo zwischen 4:30 und 5 Uhr morgens das Großstadtsieb zu verorten ist. Mitten in Köln, am Rudolfplatz, in der McDonald's-Filiale. Ihre Bestellung bitte, schnurrt es erstaunlich zackig und komplett nüchtern von der anderen Seite der Theke. Wir ordern das komplette 4 Uhr morgens Wohlfühlprogramm. 6er Chicken McNuggets mit Currysoße, 2 Cheeseburger, 2 mittlere Pommes, Cola. Überraschenderweise finden wir einen freien Tisch, auf dem sich nur die letzten 5 und nicht die letzten 10 eingenommenen Mahlzeiten rekonstruieren lassen. Und dann stopfen wir die ganze Presspappe in uns rein. Wir machen den ersten Cheeseburger nackig, der, obwohl frisch ausgewickelt, ein bisschen schleimig aussieht. Und wir stellen wieder mal fest, was wir schon lange wissen. Der Geruch eigentlich nach nichts. Der Geschmack auch nach nichts. Der Nachgeschmack sehr verlässlich fad. Tapfer geht's weiter, wir befressen uns. Die Nuggetsoße der Geschmacksrichtung Curry hat zweifelsohne die Farbe der Nacktschnecken, die wir schon als Kinder mit dem Taschenmesser so hübsch halbiert und gefüttelt haben. Der Frittengeruch weht mächtig über das Tablett und übertüncht für einen Moment alles. Allerhöchste Eisenbahn, einen Schluck Cola zu nehmen. Im Becher schwimmen schätzungsweise 43 Eiswürfel, damit auch die braune Brause nicht mehr so schmeckt wie anderswo. Schnurz, egal, Pustekuchen. Gierig, geil, auf Fleisch, Fleisch, Fleisch sind wir. Und ich esse gerne Sachen, die mal ein Gesicht und einen Namen hatten. Und weiß doch genau, dass es eine perfekt perfide Mischung aus Ekel, Widerwillen und nochmal haben wollen ist, die uns immer wieder hierher treibt. Die Gewissheit, dass der McDonald's-Mumpfmampf über Nacht sozusagen im Schlaf beim Nüchternwerden hilft, kann es jedenfalls nicht alleine sein. Am frühen Nachmittag des Tages nach dem Abend davor wache ich auf. Der Elektrolytmangel ist beachtlich, die erste Flasche Sprudel in 0, nichts weggetrunken, derweil der Kopf schön bräsig und dun bleibt. Übernächsten Freitag bin ich wieder dran mit Auflegen. Irgendwann wäre ich sicher, There's a light that never goes out spielen. Womöglich gar in der Version des großartigen Morrissey. Und dann machen wir den Laden dicht. Ich lasse die Verschlüsse des Single-Koffers so elegant wie möglich zuschnappen und schon wackeln wir los. Bei McDonald's brennt noch Licht.
Bye.